hat den Titel ja gebraucht mit der Unterschrift, mit dem Untertitel Tagebuch einer Krebserkrankung. Und dann beschreibt dieser Mann, wie unwahrscheinlich gern er lebt und gelebt hat und wie er den Albtraum der Freiheitsbeschränkung und Einschränkung durchlebt und wie er gegen diesen Mistkerl ankämpft, so nennt er den Krebs, gegen den Mistkerl. Und diese Hoffnung auf Gesundungen einige Jahre durchlebt, um dann doch letztlich dieser Krankheit zu erliegen. Und er schreibt, ich bin so gerne auf der Welt. Ich möchte gerne auf der Welt bleiben. Ich möchte gerne auf der Welt Dinge tun. Er hat bis an kurz vor seinem Sterben noch Dinge getan, noch ein Musikhaus irgendwo in Afrika erbauen lassen, hatte dort seine Finger mit im Spiel. 47 Jahre lang habe ich wirklich viel gemacht, viele Leute kennengelernt, viele Dinge erlebt. Ich hatte liebe Freunde, ich durfte denken, habe viele Gedanken geschenkt bekommen, viele Glücksdinge. Ich möchte noch viele tolle Momente erleben, mit Essen und Trinken, Natur und Musik, Liebe und Sex. Ich habe keine Lust, in so einen Geheimclub abzuhauen, wo man milde lächelnd auf die Erde schaut. Ich habe keinen Bock auf Himmel. Ich habe keinen Bock auf Harfe spielen und singen und irgendwo auf einer Wolke herumgammeln. Und dann hänge ich irgendwo zwischen den Sternen rum und kann nichts tun. Würde so gerne helfen oder etwas machen, aber ich kann nichts mehr machen. Ich habe leider große Angst vor dem Himmel. Ich will hier bleiben. Ich will noch etwas hier bleiben. Denn so schön wie hier kann es im Himmel nicht sein. Und das ist mein erster Punkt. Das Leben auf dieser Welt ist atemberaubend schön. Diese Schöpfung, dieser Kosmos ist wunderschön und dieser blaue Planet hat etwas Faszinierendes. Wenn man so eine Gipfelwanderung macht, einen Sonnenuntergang erlebt oder die Jahreszeiten bewusst erlebt, faszinierend, da kann man sich verlieben in diese Welt. Und da kann man sich in das Leben verlieben und verlieren und kann den Himmel vergessen. Was für Qualitäten hat doch diese Welt? Und wie sehr lohnt es sich, um diese Welt zu kümmern? Und was für ein Wunder ist das Leben selbst? Das sollten wir viel mehr feiern, liebe Freunde. Das Leben feiern. Und immer wieder Punkte einbauen, auch in den Alltag, wo wir das Leben feiern. Und Sonntag sollte immer auch so ein Tag sein, wo wir das Leben feiern. Und die Menschen erst, Krone der Schöpfung, 7 Milliarden haben wir jetzt auch gefeiert oder befürchtet, ganz wie man will. Keine Stangenware, jedes einmalige Einzelstück, kein Fingerabdruck doppelt, keine Genkette stimmt mit einer anderen überein. Und das kriegen wir gar nicht rund. Was muss deine Intelligenz dahinter stecken? Und ich flute diesen Kosmos. Das ist wirklich fantastisch auf dieser Erde und man kann sich verlieben in dieses Leben, in die schönen Dinge dieser Erde, die materiellen, die möchte ich auch nicht verteufeln, und die menschlichen. Und es gibt hier absolut kein Aber. Da werden manche vielleicht sagen, Mensch, der ist doch Pastor. Ist er eigentlich Vertreter vom Jenseits und Miesmacher vom Diesseits? Wie redet der denn heute Abend an der Stelle? Jetzt muss doch irgendwo der Haken kommen und muss irgendwo das Aber kommen. Ich bin doch aus der Kirche gewohnt. Denkst du, lieber Zuhörer, ich setze noch einen drauf. Ich setze noch einen drauf. Der Glaube macht erst rechtselig und das bereits im Diesseits. Und das bereits im Diesseits. Ich weiß nicht, ob du diesem Satz zustimmen kannst. Ich weiß nicht, wie du momentan dein Leben empfindest. Ich bin fasziniert von der Erde, ich bin begeistert von dieser Welt und vom Leben. Und ich bedauere manchmal nur, dass ich so ein kleines Herz habe und auch nur einen ganz kleinen Verstand, um diesen herrlichen Kosmos und alles, was er zu bieten hat, auf mich wirken zu lassen, in mich aufzunehmen, sodass es mich beflügelt, verändert. Ich fühle mich prall gefüllt mit Leben. Und vor allen Dingen, seitdem ich den kennengelernt habe, der gesagt hat, du, wenn du nach dem Leben fragst, dann musst du zu mir kommen, Jesus. Und ich fühle mich wirklich gesättigt mit Leben, randvoll, weil ich dem begegnet bin, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn du wirklich satt werden willst in dieser Welt, dann brauchst du mich. Sonst bleibst du immer auf der Suche und es wird dir immer etwas fehlen. Und ich zähle mich zu den beneidenswertesten Menschen, die auf diesem Globus spazieren gehen. Da zähle ich mich zu. Und ich empfinde mich so, dass ich das große Los gezogen habe, ohne einen Sechser im Lotto zu haben. Das große Los und dass ich diesen großartigen Schatz und die kostbare Perle, für die man bereit ist, alles hinzugeben, so sagt Jesus das in Matthäus 13, dass ich das gefunden habe. Und dass der Himmel, wie Johannes eben gesungen hat, ganz nah bei mir ist. So empfinde ich mein Leben. Ich empfinde es als äußerst spannend, abenteuerreich, intensiv, begeistert und überfließend, so wie Jesus es in Johannes 10 sagt. Und ich lebe so gern auf Erden, dass ich ruhig noch ein zweites Mal leben könnte. Gerade als Mensch, der mit Jesus lebt. Denn Jesus ist ja keine Lebensminderung, sondern Jesus ist immer eine Lebenssteigerung. Und Jesus ist keine Lebensverneinung, sondern Jesus ist immer eine Lebensbejahung. Du kommst viel tiefer ins Leben hinein, als du je gedacht hast. Denn Jesus ist Leben pur. Leben pur. Blaise Pascal, das ist der Mann, der uns den Alltag ein bisschen leichter gemacht hat, indem er uns die Rechenmaschine erfunden hat, der schreibt einmal ein Stück, ein berühmtes Stück, Die Wette. Und da sagt er, hak mal die ganze Geschichte mit der Ewigkeit ab, als käme nichts mehr. Und betrachte dein Leben als Christ nur mal bis zum Augenblick des Sterbens. Betrachte das mal. Und dann wirst du feststellen, was du an Leben gewinnst, ohne die Ewigkeit. Hier und heute und jetzt. Und dann sagt er, du wirst treu werden, verlässlich. Du wirst rechtschaffen werden. Du wirst demütig werden. Du wirst dankbar werden. Du wirst wohltätig werden, anderen ein Wohltäter. Du wirst ein Freund, auf den man sich verlassen kann. Du wirst aufrichtig sein. Du wirst wahrheitsliebend sein. Und. Das erlebst du hier, heute und jetzt. Und dann sagt er, ich sage Ihnen, Sie werden dabei in diesem Leben gewinnen. Und mit jedem Schritt, den Sie auf diesem Weg tun, immer mehr die Gewissheit des Gewinnens und die Nichtigkeit des Einsatzes erkennen, sodass Sie endlich begreifen, dass sie auf eine unendlich sichere Sache setzten und dass sie dafür nichts eingesetzt haben. Soweit Blaise Pascal. Da muss man mal reingehen, Freunde. Da muss man sich mit beschäftigen und sagen, was hat denn Jesus hier und heute zu bieten? Auch mal ohne die Ewigkeit. Fantastisch. Selbst wenn nichts mehr käme, wollte ich mit Jesus leben. Nicht, dass Jesus alle Träume in Erfüllung gehen lässt. Nicht, dass ich mich mit Jesus irgendwo die Krankheiten wegzaubern kann, nein. Aber im Prinzip kann jeder Christ, wenn er einen lebendigen Glauben hat, sagen, ich kann mir ein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen. Und ich will es mir auch nicht mehr vorstellen. Ich möchte das, was ich in Jesus gefunden habe, gegen nichts auf dieser Welt eintauschen. Ich erlebe ein Aufgehobensein und eine Geborgenheit, und eine Gewissheit, die ich vorher nicht kannte. Du lässt mich schon hier nah am Himmel sein. Noch nicht ganz, aber nah dran. Einen Vorgeschmack erleben. Peter Strauch hat einmal das in einem Lied so ausgedrückt, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Und du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle wohnt bei dir. Du das Leben gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Waldemar Grab war Pianist auf dem berühmten Traumschiff des ZDF, der MS Deutschland. Vielleicht kennen ihn manche da aus dem Filmstreifen. Er war früher Chef Steward der Kanzlermaschine, ist ab und zu mit Helmut Schmidt geflogen und hat ein Buch geschrieben, Ich bin so gern auf Erden. Das habe ich mir auch gekauft. Und da schreibt er, ich liebte die Naturschönheiten der Erde, was der Mann alles erlebt hat. Der war ja fast nur im Flugzeug. Und irgendwo in allen Ländern dieser Welt, faszinierend, was der Kerl erlebt hat. Im Baden, ich liebte die Naturschönheiten der Erde, das Baden im Applaus, den Luxus. Doch irgendwie und irgendwann wurde mir klar, dieses Leben im Fünf-Sterne-Status hatte keinen tieferen Sinn. Und es kam zu einer überraschenden Wende. Ich danke Gott, solange ich lebe, dass er mir diese wundervolle Möglichkeit des Klavierspielens in frühen Jahren gegeben hat. Johannes, du stimmst dem gewiss zu. Ich kann damit weniger anfangen. Alles ist in diesen 88 Tasten möglich. Jede Gefühlsregung lässt sich wiedergeben. Gott hat mich gelassen. Auch die dummen, übereilten, egoistischen und völlig unnötigen Entscheidungen in meinem Leben, die falschen Prioritäten, die ständigen zwischenmenschlichen Kämpfe. Gott hat mich gewähren lassen und mich all die Jahrzehnte bewahrt, was jedoch nicht bedeutet, dass Gott alles gut geheißen hätte. Und doch blieben Fragen, die an mir nagten. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und gibt es einen tieferen Sinn? Und ich merkte, dass ich innerlich durstig war nach bestimmten Wahrheiten und gab in den Jahren Tausende von Dollar aus für Literatur. Und er schreibt von jedem etwas. Von der Esoterik ein Stück Gefühle, von den Juden ein Stück Gesetzmäßigkeit, vom Islam ein wenig Gottesrespekt, vom Dalai Lama ein paar gesunde Weltanschauungen und vom Christentum erstrebte Heilsgewissheit. Ich nahm nur das Beste, von jedem das Beste. Schönen Cocktail, einen religiösen Cocktail. Und dann passierte es zweimal, so schreibt er, dass ich wie durch ein Wunder am Leben blieb. Einmal im Juli 2000, da ist die berühmte Concorde abgestürzt. Alle Insassen tot. Und er hatte ein Ticket für diesen Flug. Das war ihm fest zugesagt worden. Und dann bekam er von der Fluggesellschaft eine Absage wegen Überfüllung. Das war ärgerlich. Und dann stürzte die Maschine ab. Und dann schreibt er, der Mensch ist einfach Weltmeister im Verdrängen unguter Geschehnisse und Erfahrungen. Im Jahr 2001 ist er mit drei anderen Arbeitskollegen irgendwo in einem fremden Land und sie bestellen ein Taxi morgens früh um 8 Uhr. Und er und ein anderer Arbeitskollege verpassen das Taxi, kommen 15 Minuten zu spät zum vereinbarten Treffpunkt. Und das Taxi fährt ohne sie ab mit den anderen beiden Arbeitskollegen. Ein Unfall, alle tot. Und dann sagt Waldemar Grab, ich kam immer mehr zu der Einsicht, hinter diesem Leben kann bei genauerem Hinsehen nur einer stecken, der alles und jeden geschaffen hat. Und das führte mich auf die tiefere Suche nach Gott. Ich weiß nicht, ob ihr so ein ganz altes Lied noch kennt. Ihr seid ja so jung, so ein ganz altes Lied. Aber das beschäftigt mich von Zeit zu Zeit mal wieder. Darin heißt es, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Freunde, wir leben auf einer fantastischen Welt. Schön und groß. Und doch gibt es da etwas in mir. Da gibt es so ein Verlangen in ganz stillen Stunden, das mich irgendwie weit von der Erde loszieht. Kennst du das auch? Dass dich die großen Fragen hin und wieder mal beschäftigen? Warum ist das so? Warum geben wir uns einfach nicht zufrieden mit dem, was wir haben, was wir sehen können, was wir genießen können? Warum geben wir uns mit dieser fantastischen, sichtbaren Welt, in der wir leben, nicht zufrieden? Es gibt nur eine einzige Antwort für mich darauf. Wir sind auf Größeres angelegt. Und die Erklärung dafür finde ich immer wieder in einem Bibelvers, Prediger 3. Gott hat jedem Menschen Ewigkeit ins Herz gepflanzt. Jedem Menschen.
Jeder, der heute Abend hier ist, dem hat Gott Ewigkeit ins Herz gepflanzt.
Und deshalb sind die Fragen da. Darf ich mal an einem Beispiel etwas illustrieren? Da ist eine Vase, eine schöne große Vase. Und die steht für unser Leben. Und eine Vase sollte nicht leer bleiben. Wenn meine Frau eine Vase da hinstellt, dann weiß ich, jetzt muss ich einen Blumenstrauß mitbringen. Ganz klar, spätestens dann, wenn ich diesen Tritt brauche. Eine Vase darf nicht leer bleiben, benötigt einen schönen Inhalt. Unser Leben benötigt Inhalt, Sinn. Und dieses kleine Blumensträußchen, das steht für all das, was wir selbst in diese Vase hineingeben können. Für all das Herrliche, was wir im Diesseits erleben. All das Schöne, all das Helle, all das Frohe, das Glück, der Erfolg, die Beziehungen, all das in die Vase. Aber all das versinkt in der Vase, sie ist zu groß und ruft nach einem größeren Inhalt. Ruft nach einem größeren Strauß. Übertragen heißt es, Gott hat uns Ewigkeit gegeben. Und du kommst nicht eher zur Ruhe, bis du Ewigkeit gefunden hast. Gott hat dir Gottesbewusstsein eingepflanzt. Und du kommst nicht eher zur Ruhe, bis du Gott gefunden hast oder bis du dich von Gott hast finden lassen. Du bist auf den Himmel angelegt. Und deshalb wirst du mit allem, was auf dieser Erde ist, letztlich nie hundertprozentig zufrieden sein. Und ich glaube, dass jeder Mensch ahnt, es muss mehr geben als das, was ich sehe und was ich begreife. Und man spürt bei jeder Erfahrung von Schönheit und Freude, aber auch von Schmerz und Trauer, dass hier letztlich nicht unsere endgültige Heimat ist. Die tiefste Geborgenheit, die es gibt. Es gibt noch eine zusätzliche Dimension. Es gibt einen Himmel Gottes. Und deshalb möchte ich dich um eins bitten, dass du deine Sehnsucht, dass du die nicht zuschüttest. Und dass du sagst, es kommt nichts mehr. Doch es kommt noch was. Oder es gibt nur diese Welt, das, was ich sehen und begreifen kann. Doch es gibt etwas, das geht darüber hinaus. Und dass du nicht flüchtest irgendwo in den Rausch und dich mit Billigem zufrieden gibst. Oder dass du in die Esoterik hinabsteigst und dich dort verlierst. Du kriegst die Antworten nicht, wonach dein Herz verlangt. Und jetzt möchte ich drei Fragen stellen, die mich bewegen, vielleicht euch auch. Die erste Frage, ist diese Erde und das Leben auf ihr nur schön? Aha, jetzt kommt der Pastor. Jetzt kommt der Miesmacher. Lieber Freund, ich nehme nichts zurück, kein einziges Wort von dem, was ich eben gesagt habe. Dazu stehe ich. Aber wenn ich all das, was ich sehe und empfinde und höre, wenn ich das auf mich wirken lasse, dann muss ich auch folgenden Fragen nachgehen. Was ist mit diesen Unvollkommenheiten in dieser Welt? In dieser fantastischen Welt? Was ist mit der Fehlkonstruktion? Was ist mit den Gendefekten? Was ist mit diesen Unfällen, mit diesen Krankheiten, den unbegreiflichen Ereignissen, den Naturkatastrophen? Und wie Daniel eben sagt, der Hunger, so schön wie hier, kann es im Himmel nicht mehr sein. Ob man das in Afrika, wo manchmal die Kinder sterben wie die Fliegen, auch so sagen kann? Was ist denn mit all dem Möglichen und auch dem Unmöglichen? Und ihr lieben Freunde, was ist denn eigentlich mit dem Tod? Das ist doch schlimm. Und auf jeder Beerdigung, die ich zu halten habe, dadurch zuckt mich das. Da habe ich einen inneren Grimm, so wie Jesus auch in Johannes 11. Angesichts des Todes seines Freundes, Lazarus. Das ist doch Unnatur. Steve Jobs, der Apple-Gründer, vor kurzem gestorben, der hat diesen Satz gesagt, ich hole ihn etwas aus dem Zusammenhang heraus, aber der hat mich auch beschäftigt, die ganzen Tage beschäftigt.
Der Tod sei die beste Erfindung des Lebens. Ich gewöhne mich nie an den Tod. Tod ist Unnatur. Tod ist nicht Freund Hein, sondern zerreißt etwas. Zerreißt immer wieder neu mein Herz. Und die Krone der Schöpfung, der Mensch, fantastisch. Da gibt es auch noch eine zweite Seite, oder? Dass der Mensch manchmal des anderen Menschen wie ein Wolf ist. Seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere, hat jemand gesagt. Dass wir Dinge tun, die wollen wir eigentlich gar nicht tun. Ach, jedenfalls mir geht es so. Und dass ich etwas nicht tun will, das tue ich doch. Und wie ist das eigentlich mit der Schöpfung? Die herrliche Schöpfung. Fantastisch, habe ich vorhin drüber gesprochen. Es gibt auch eine andere Seite, oder? Für mich ist da ein Beispiel, das habe ich mir früher nie, da habe ich nie drüber nachgedacht. Das ganz simple Beispiel, die Katze, die mit der Maus spielt und sie wieder loslässt und wieder mit der Pfote draufhaut. Ich habe das genau vor Augen vom Bauernhof aus. Wir haben uns daran ergötzt. Das ist doch Unnatur, oder? Schaut, dann finde ich in Johannes, in Römerbrief Kapitel 8 einen Satz, den muss man auf sich wirken lassen. Da heißt es, und die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt wie eine Frau bei der Geburt. Und jetzt kommt's. Und wartet sehnsüchtig auf etwas Kommendes. Auf den Tag, wo alles von der Vergänglichkeit und von der Vorläufigkeit befreit wird und die Herrlichkeit mit Herrlichkeit überkleidet werden soll. Das kriegen wir nicht hin mit der Schöpfung, bei allem Einsatz, und wir wollen uns einsetzen. Da steht noch was aus. Da steht noch was aus, was die ganze Schöpfung anbetrifft und was in die Tierwelt hineingeht. Ist die Erde nur schön? Lasst mich zweitens die Frage stellen, ist der Himmel nicht gefährlich für die Erde? C.S. Lewis hat ein lesenswertes Buch geschrieben über den Schmerz. Er schreibt, wir sind heute sehr schüchtern, den Himmel auch nur zu erwähnen. Wir fürchten uns vor dem Spott über den Kuchen im Himmel und wir hören sehr ungern den Vorwurf, wir suchten und drückten uns vor der Pflicht, hier und jetzt eine bessere Welt zu schaffen und träumten stattdessen von einer glücklicheren Welt irgendwo anders, am Sankt-Nimmerleins-Tag. Und wir hören den Vorwurf der atheistischen Freunde, der Jenseitsvertröstung für die auf Erden zu kurz gekommenen, dass die dann später mal einen Ausgleich kriegen. Oder diese Weltflucht. Die Weltflucht, die Christen, die flüchten in dieser Welt und beschäftigen dort im Himmel. Und die auf der Erde, da lassen sie die Hände beieinander. Kaiser Julian, so habe ich gelesen die Tage, ein Gegner des Christentums hat im 4. Jahrhundert gesagt, der Erfolg der Christen besteht darin, sie kümmern sich nicht nur um die eigenen Leute, sondern sie kümmern sich sogar um unsere Armen und Kranken. Das hat ihm imponiert. Karl Friedrich von Weizsäcker, er sagt einmal, gerade die Christen haben sich wie sonst niemand die Welt um die Welt gekümmert und sie verändert. So ohne Sand. Karl Friedrich von Weizsäcker, der Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten. Die Hoffnung auf den Himmel hat Menschen immer auch freigesetzt, sich hier und da mit ihren Möglichkeiten einzusetzen. Sonst ist an ihrem Glauben irgendwo etwas faul. Und eine dritte Frage, die mich bewegt hat. Stimmt eigentlich unsere menschliche Vorstellung vom Himmel? Interessant, wie sich Menschen den Himmel vorstellen. Was da eben da rausgekommen ist, ich hätte gern Mäuschen gespielt. Was da so ein möglich ist, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ein Stück von Ludwig Thoma, der Münchner im Himmel. Das ist für ihn ganz furchtbar im Himmel, wo er vormittags und nachmittags immer abwechselnd Halleluja oder Hosianna singen muss. Halleluja und Hosianna, bis zum Verdruss, bis ihm zum Ohren rauskommt. Und er hätte gerne der bayerischen Staatsregierung eine Erleuchtung gebracht, wäre nochmal runtergekommen irgendwo. Aber er konnte nicht mehr. Und deshalb fehlt einiges heute in München.
Und er möchte viel lieber auf diese spannende Welt zurückkehren.
Klar, wenn ich diesen Eindruck habe, ich müsste vor allen Dingen vielleicht noch als Nichtsänger und vor allen Dingen die Männer, für Männer gehört es ja schon fast zu einer Auszeichnung zu sagen, ich kann nicht singen. Gut, in der FEG ist das anders. Aber und dann stelle ich mir vor, im Himmel muss ich von morgens bis abends singen und muss doch vorher Noten lernen. Das macht nicht unbedingt Geschmack auf den Himmel, oder? Die Frage bleibt, stimmen unsere Vorstellungen vom Himmel? Und da ist unser Problem, dass unsere menschlichen Maßstäbe hier versagen, dass unsere Vorstellungskraft Himmel nicht denken kann. Es ist in einer Dimension, die uns nicht zugänglich ist und von daher können wir keine Aussagen darüber machen. Die Bibel hilft uns hier weiter und sie gibt uns andeutungsweise Auskunft. Sie lässt sich zwar nicht lang und breit darüber hinaus, was wir im Himmel im Einzelnen machen und tun werden. Aber sie deutet mit Worten und Bildern etwas an. Und sie deutet an, das wird das Schönste werden, was wir je gesehen haben. Dort hinten ist ein Buch am Büchertisch, du weißt vielleicht nachher noch hin, wo so ein 5-jähriger Junge im Himmel gewesen ist, so sagt er. Und nachher, als er wieder aus dem Koma kam, das erzählt er, das ist so ein Bestseller zur Zeit. Wir werden an einer nie gekannten Lebensfülle Anteil haben. Und wir haben den Eindruck, dort wo ich jetzt bin, da gehöre ich hin, da bin ich zu Hause. Da bin ich zu Hause. Und die Bibel sagt, wir haben Anteil an der Herrlichkeitsfülle Gottes. Und Jesus sagt, ich möchte, dass ihr auch da seid, wo ich bin. Und du wirst, wenn du in den Himmel kommst, diesen Ort gegen nichts auf dieser Welt eintauschen wollen. Und du wirst nie mehr zurück wollen auf die Erde, nie mehr. Und eins dürfen wir felsenfest wissen, wenn wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen und das Schöne zur Kenntnis nehmen, es wird dort ganz gewiss nicht langweilig sein. Denn Gott ist nie langweilig. Und das kann man sich jetzt schon klar machen an der Schönheit der Natur oder der Musik, an den Freundschaften und so weiter. Gott ist immer ein kreativer Gott, ein schöpferischer Gott. Und er liebt die Vielfalt. Und Jesus, der uns schon hier zu den glücklichsten Menschen macht, wie könnte der uns im Himmel unglücklich machen? Das ist unlogisch für mich. Und wir werden keine Langeweile haben, wir werden Gott anbeten, wir werden Gott dienen, wir werden aktiv teilhaben an seinem großen Werk, an seinem großen Werk und an der erneuerten Erde. Und wir werden so sinnerfüllt sein, auch mit unserem Arbeiten, mit unserem Tun, wie wir das nie auf der Erde bei unserem Tun empfunden haben. Ich arbeite gern, erlebe viel dabei, aber das wird alles übersteigen. Da sagt die Bibel einiges von. Ich will nur mal so einen Blick durch Schlüsselloch geben heute Abend. Mehr nicht, nur Andeutung. Paulus sagt mal, was uns wirklich im Himmel erwartet, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Verstand oder Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Die eine Frage bleibt, liebst du Gott von ganzem Herzen? Dann kommt etwas auf dich zu und dann lebst du etwas entgegen, was faszinierend ist. An 3 Worten will ich das einfach deutlich machen. Ich möchte mich nicht mit Einzelheiten da aufhalten, aber die mich tief bewegen. Das erste ist ein Wort aus dem ersten Johannesbrief, da heißt es, ihr Lieben, wir sind jetzt schon Gottes Kinder, aber vieles ist noch nicht sichtbar. Doch wir wissen, wenn es sich offenbaren und ereignen wird, dann werden wir Gott ähnlich sein und werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir werden Gott sehen mit unseren Augen, wie er wirklich ist. Wir haben nur so ein kleines Herz, so kleine Augen, kleinen Verstand, um nur Gott zu ahnen und das, was uns die Bibel sagt. Ja, keiner hat Jesus gesehen und dann werden wir ihn sehen. Sehen. Wir werden in eine andere Dimension hineinkommen und erleben dieses Unfassbare. Wir werden den Vater sehen und wir werden Jesus sehen. Das ist der Himmel. Und das ist das Ziel. Dem lebst du entgegen.
Peter Strauch hat einmal im Lied es so ausgedrückt: Wir werden dann sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen.
Und das wird ein Staunen und Köpfe verdrehen, wenn wir vor ihm stehen. Bin fest davon überzeugt. Wir sehen den Gott, der nicht nur Liebe hat, sondern der die Liebe ist. Der sich so in dem Christus, der uns in dem Christus schon das Herz abgewonnen hat, den sehen wir dann. Den siehst du so, wie du mich hier heute siehst. Mit seiner ganzen Gottesfülle. Das ist's.
Die Mutter eines Sohnes, der später Chef der Mailänder Klinik wurde, der sagte ihrem Sohn über den Sinn des Lebens: Der Sinn des Lebens besteht, um Gott zu erkennen, um Gott zu lieben, um Gott zu dienen und uns in einem anderen Leben mit ihm und an ihm zu freuen. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist meine Antwort, wenn du mich nach dem Sinn des Lebens fragst. Und ein zweites Bild ist Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott selbst wird als ihr Gott bei den Menschen sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird kein Leid und keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Siehe, ich mache alles neu. Was ist das für eine Schau? Da schaue ich immer hin und immer wieder neu hin. Mitten in den Turbulenzen des Lebens. Wir haben uns ja so an den Schmerz, wir haben uns so an das Leid und an das Sterben gewöhnt, dass wir uns das alles gar nicht mehr ohne vorstellen können. Hier, wenn Gott etwas neu schafft, dann ist es abgelöst. Und ich finde, das, was mich so ganz besonders anspricht, ist Gott selber, nicht der Pastor, kein Engel, dass Gott selber die Tränen, die auf dieser Erde geweint wurden, vielleicht auch deine, dass er die selber abwischt. Der Gott, der jetzt schon mitweint, dem das ans Herz geht, was auch du erlebst und ich erlebe und auch durchlebst. Und der mitweint und der mittröstet und dich über Wasser hält, immer wieder neu. Der wischt dann alle Tränen ab. Freunde, darauf freue ich mich, zusammen mit den vielen, mit denen ich hier und da mitweinen muss und mitleiden muss. Und ein letztes. Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, wo es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Manche sehen ja Gott als gescheiterten Erfinder, dessen Schöpfung ihm aus den Händen geglitten und missglückt ist. Hier sehen wir, Gott hat seine Schöpfung nie aufgegeben. Gott hat die Erde nie aufgegeben. Nie auch einem anderen zu 100% in die Hände gegeben. Gott hat den Kosmos immer im Auge. Er ist der Kosmokrator, der alles umfasst, unter dem alles Platz hat. Und er führt seine Schöpfung durch all das Chaos, durch all die Dinge, die auch ich nicht verstehe, führt er zu seinem guten Ziel. Freunde, das ist's. Das ist's. Und mit dieser Hoffnung weiß man, warum man lebt. Da weiß man, wer eigentlich die Schöpfung trotz allem zusammenhält. Das ist er. Und da weiß man auch, wer die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt garantiert. Nicht Moskau,
nicht New York, Washington, sondern letztlich er. Und dann gibt es eine Gerechtigkeit für Opfer und Täter. Und dann gibt es auch Trost für das Leid. Innerhalb dieser Welt gibt es keine absolute Gerechtigkeit. Wir leiden manchmal da, ganz persönlich, wo uns Unrecht getan ist und wir kriegen das nicht gebogen und die anderen begreifen es nicht. Und in vielen Gerichten und so weiter. Es gibt keine absolute Gerechtigkeit, es gibt nur vorübergehende Tröstungen und keine tiefgreifende Antwort auf die Tragiken und Absurditäten des Lebens. Da bleibt zu viel offen. Ich habe eine ganze Menge Fragen noch. Hier kommt die große Wiederherstellung. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Auch eine neue Erde. Und eine vollkommene Gerechtigkeit. Da wird der Traum des Menschen nach dem Paradies Wirklichkeit. Das, was zerbrochen ist, wovon die Bibel am Anfang spricht, das ereignet sich hier. Das Schönste kommt noch. Diese Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung und gibt dem ganzen Leben Kraft und Frieden. Und diese Hoffnung, die entspannt unser Leben. Ich muss nicht alles in das Diesseits reinlegen und muss nicht alles aufsaugen. Aus der Angst heraus, sonst würde ich das Leben verpassen. Das lässt uns ein entspannteres Verhältnis auch zum Besitz aufbauen und erleben. Und das lässt mich auch ganz persönlich viel lockerer umgehen mit mir angetanem Unrecht. Dort, wo ich übers Ohr gehauen werde, dort, wo ich beim Erben zu kurz komme, das lässt mich großzügig sein und werden. Davon spricht Paulus in Römer 12. Und diese lebendige Hoffnung trägt glaubende Menschen durchs Leben. Die trägt. Deshalb sind sie beneidenswert. Und die tröstet sie auch mit einem wahrhaften Trost und gibt ihnen auch eine ganz neue Perspektive in der letzten Stunde ihres Lebens. Zwei Beispiele abschließend dazu. Markus Spieker, ein Berliner Journalist, schreibt in seinem Buch »Ein Journalist sucht den Himmel« von einem jungen Mann, 35 Jahre alt, verheiratet, Kinder, ein kreatives Multitalent mit einem ungeheuren Lebenswillen. Und dann kommt der Krebs und die Leidenszeit. Was ihn in dieser schweren und angstvollen Zeit immer wieder getröstet und ihm viel von seiner Angst weggenommen hat, schreibt er, war die Aussicht auf ein Ankommen bei Jesus im Himmel. 2 Tage bevor er in die Ewigkeit gegangen ist, habe ich ihn mit Freunden im Krankenhaus besucht. Wir haben gemeinsam die Bibel gelesen und er hat uns ein Musikstück vorgespielt. Und ein befreundeter Pfarrer, der auch später die Traueransprache hielt, bekennt: Ich habe den Himmel noch nie so weit offen gesehen. Noch nie. Ich denke an einen guten Freund von mir, obwohl er mein Chef war lange Zeit. Er wusste, dass sein Leben auf der letzten Strecke war. Und dann wurde er interviewt und das wurde in einer Zeitschrift unseres Bundes dann abgedruckt. Wie stellt er sich den Himmel vor? Und dann sagte er, er hat eine kernige Sprache, kam aus dem Ruhrpott. Mit vielen biblischen Bildern kann ich nicht so viel anfangen. Wenn ich von der goldenen Stadt mit den Straßen aus Gold höre, dann ist das für mich nicht greifbar. Dann schreibt er, ob ich barfuß rumlaufe oder nicht, das ist mir auch egal. Völlig überzeugt bin ich davon, dass ich endlich Jesus sehen werde. Er ist die große Liebe meines Lebens und ich habe ihn noch nie gesehen. Und dann schaue ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Er wird mich erkennen und er wird mich ansprechen. Und er wird mich an die Hand nehmen und in etwa so sagen: Junge, jetzt kannst du alle Grenzen hinter dir lassen. Komm, ich zeige dir den Vater. Darauf freue ich mich. Und dann sagt er: Meine Frau und ich glauben auch, dass wir dort eine wunderbare Begegnung haben werden. Wir werden unsere Tochter Uta, die mit 20 Jahren ganz überraschend von uns genommen wurde. Und ich sehe das noch genau vor mir. Die uns so lange Zeit, vor 25 Jahren, in die Ewigkeit vorangegangen ist, die werden wir dort im Himmel wiedersehen. Das Schönste kommt noch. Übrigens, die Freunde von Schlingensief haben einen Nachruf geschrieben unter seinem Titel »So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein« und der lautet: »Lieber Christoph, wir hoffen, du hast dich geirrt und bist eines Besseren belehrt worden.« Ich wünsche dir den Himmel heute Abend. Drei Dinge möchte ich ganz kurz noch sagen. Erstens, fange an, über den Himmel nachzudenken, wenn es am schönsten ist, hier und heute. Fange an, vom Himmel zu träumen. Das hat Gott in dich hineingelegt. Nichts Fremdes. Wenn es am schönsten ist, heute. Wer ans Ziel will, zweitens, der muss die richtige Richtung einschlagen. Das leuchtet uns ein. Nein? Da haben wir es. Ja, und das nächste Bild jetzt. Jetzt haben wir es. So. Der muss die richtige Richtung einschlagen. Wenn Gott durch das Evangelium und durch seinen Heiligen Geist uns anspricht und dich anspricht, dann musst du die Weiche richtig stellen. Dann kann man nicht so weiterleben, ohne schuldig zu werden. Dann muss man sich entscheiden, für oder gegen ihn. Und wer in den Himmel will, der muss die Weiche richtig stellen. Sonst kommt er nie im Himmel an. Und ein drittes, der Himmel steht offen für jeden von uns. Wie kommt man eigentlich in den Himmel? Darf ich mal die Frage so ganz platt stellen? Ich könnte ja auch irgendwie hochtrabender stellen. Wie kommt der Mensch in den Himmel? Viele stellen sich den Himmel so vor wie so eine religiöse Kletterpartie. Auf einer Leiter, auf einer religiösen Leiter, schweißtreibend Opfer bringen, religiöse Pflichten erfüllen, anständig leben, kann man alles machen. Nach dem Motto, wer immer strebend sich bemüht, den wollen wir erlesen, das steht nicht in der Bergpredigt. Das hat Goethe gesagt und liegt total falsch. Zwischen der Sehnsucht, den Himmel zu erreichen, und der Angst, ihn zu verpassen, strampeln wir uns religiös ab und kommen nie zu einer Gewissheit. Ich hätte es so gerne und wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du heute Abend nach Hause gehst und weißt, felsenfest weißt, ich komme in den Himmel. Gib dich nicht mit einem Wünschen zufrieden, sondern dass es wirklich in deinem Leben zu einem felsenfesten Wissen kommt. Die Bibel bezeugt, dass man dieses Wissen durch den Heiligen Geist geschenkt bekommt. Gott geht einen ganz anderen Weg, bitte. Einen ganz anderen Weg. Er besucht in seinem Christus den Menschen, weil er Sehnsucht nach dem Menschen hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Deshalb feiern wir Weihnachten. Denke daran, Weihnachten ist genau das passiert, dass Gott im Christus zu uns kommt, damit wir auch in den Himmel kommen können. Wir kommen so nicht in den Himmel. Das ist der Weg, den Gott uns gegeben hat. Jesus ist der Weg zum Himmel. Und deshalb gilt jetzt, Markus, nächste Bild. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jeder, der zu mir kommt, der kommt in den Himmel. Du musst die Entscheidung für Jesus treffen. Das ist's. Dann kommt man in den Himmel. Nicht, dass man so gut ist, da kann ich nicht mehr dienen. Sondern, dass ich Jesus gewählt habe, den Gott mir geschenkt hat. Und Jesus, und das ist das letzte Wort, der hat gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt hin, um dort eine Bleibe für euch bereit zu machen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Hast du das Bild? Jesus, darf ich ganz persönlich sagen, Jesus hat auch für dich eine Wohnung im Himmel vorbereitet. Da steht dein Name dran. Beziehe deine Wohnung. lass die Wohnung nicht leer. Jesus hat alles vorbereitet. Das Einzige, was du tun darfst, ist zu sagen, Herr, das möchte ich von ganzem Herzen. Bezieh deine Wohnung. Wie kann das heute geschehen? Indem du das einfach ganz einfach Jesus sagst. Und ich habe hier so ein Gebet formuliert, vielleicht trifft das heute Abend genau das, was du in deinem Herzen möchtest. Es lautet, lieber Herr und Gott, ich wünsche mir von ganzem Herzen den Himmel und danke dir, dass du ihn mir heute schenken willst. Danke, dass du auch für mich durch Jesus eine Wohnung im Himmel bereitet hast. Ich möchte heute die richtige Richtung einschlagen und die für mich vorbereitete Wohnung beziehen. Ich will an dich glauben und mit dir zu leben beginnen. Bitte vergib mir meine Schuld, vor allem, dass du bisher nur am Rande meines Lebens sein durftest. Schenke mir die Gnade, mit dir zu leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich rechne damit, dass du nach deiner Zusage in mir eine neue Freude, neuen Frieden und eine neue lebendige Hoffnung bewirken wirst. Du sollst Sinn und Mitte meines Lebens sein. Dich möchte ich lieben und ehren, dir dienen, mich auf den Himmel zu freuen beginnen, um mit dir Ewigkeit zu feiern. Und Amen heißt, Herr, das mach bitte bei mir wahr. Mach das wahr, Herr. Beschenke du mich so. Ich bin offen dafür. Und wenn wir jetzt eine Zeit des Lobpreises haben werden, dann können wir es vielleicht einfach so halten, wenn das deinen Wunsch entspricht, dass du nach hinten gehst. Dort werden einige sein, die werden genau dieses Gebet haben und die werden es mit dir beten. Und dann kriegst du dieses Gebet mit nach Hause, damit du weißt, was heute Abend geschehen ist. Gott hat mich gerufen und ich durfte Ja sagen und ich durfte, lasst uns das Bild mitnehmen, ich durfte meine Wohnung im Himmel schon beziehen und die ist freigehalten. Dass mich keiner falsch versteht, ich habe Spaß am Leben und hoffe, dass ich noch viele Jahre meine Frau glücklich machen kann. Aber ihr Lieben, ich lebe auch auf diesen Himmel zu und das ist geklärt und das entspannt. Und deshalb werbe ich einfach um dein Ja, dass du deine Wohnung beziehst. Gott segne dich.